Herzlich willkommen bei Berufe mit Zukunft. Sie sind eingeladen. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Heute Bildungsreferentin.
Anita, ich freue mich sehr, 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 dass du heute da bist, weil du auch mit deiner Erfahrung und gerade eben auch mit diesem Hintergrund Heinrich-Böll-Stiftung, der für viele ein bekannter, guter Arbeitshintergrund ist, hier, glaube ich, auch viel Interessantes erzählen kannst. Ich möchte das Interview beginnen und dich fragen zu deinem persönlichen Werdegang. Wie war eigentlich dein Bildungsweg?
Ja, ich freue mich auch, dass ich hier heute Abend sein kann und bedanke mich sehr für die Einladung. Ja, steigen wir mal direkt ein. Mein Bildungsweg, etwas verschlungen. Ich bin eigentlich von Haus aus Juristin, habe mich sehr schwer in meinem juristischen Studium durchgequält, kann man sagen, und habe dann nach dem zweiten Staatsexamen erstmal als Rechtsanwältin gearbeitet. Und Bildungsreferentin-Tätigkeit war überhaupt noch gar nicht in Sicht. Also da habe ich überhaupt nie dran gedacht, dass man sowas überhaupt werden könnte und dass das irgendetwas für mich sein könnte. Als Anwältin habe ich hauptsächlich Frauen vertreten, Familienrecht gemacht, Zivilrecht und Nebenklageverfahren und habe über diesen Weg Zugang zur Frauenbewegung gefunden. Dieser Zugang hat mir dann den Kontakt zur Frauenanstiftung geebnet, die ich als Anwältin in einigen Fragen beraten habe. Und ich muss sagen, da kommen wir nachher noch zu Stolpersteine. Meine anwaltliche Tätigkeit hat mich nicht wirklich ernährt. Also die Frage der Existenzsicherung stellte sich 1990 sehr brisant. Und als dann die Frauenanstiftung eine Stelle ausschrieb für die Koordination von Frauenprojekten, habe ich gedacht, ich bewerbe mich mal, ich versuche es mal. Und qualifiziert war ich einerseits darüber, dass ich als Juristin sozusagen, man kann nichts und man kann alles, man kann sich in alles einarbeiten. Und ich hatte eben an verschiedenen Frauenprojekten teils mitgewirkt, teils sie mit aufgebaut und hatte sozusagen Zugang zur Frauenprojekteszene. Und das war ja das Betätigungsfeld für die Frauenanstiftung damals, die politische Bildungsarbeit für Frauen gemacht hat. Ich habe die Stelle bekommen, habe mich sehr gefreut und arbeite seit Juni 1990 dann in der Frauenanstiftung. Ich sage arbeite, weil die Frauenanstiftung ja heute nicht mehr existiert, sondern 1997 fusioniert ist mit den anderen Stiftungen aus dem grünen Zusammenhang in die Heinrich-Böll-Stiftung. Und 1998 bin ich dann mit nach Berlin gekommen, wohin die Stiftung fusioniert ist und umgezogen ist. Und seit der Zeit mache ich aber wieder was ganz anderes, weil ich in diesem Fusionsprozess mir nicht vorstellen konnte, in dieser neuen großen Organisation die Koordination der politischen Bildungsarbeit inland zu machen. Das kann ich vielleicht nachher noch genauer erklären. Das hat eher so, ich sag mal, organisationspolitische und politische Gründe. Also wenn man für eine kleine Organisation wie die Frauenanstiftung gearbeitet hat und plötzlich wird das Ganze dreimal so groß, man kommt von einem Frauenzusammenhang in einen gemischten Zusammenhang und von einem politischen, etwas distanzierten Zusammenhang zu den Grünen zu einem sehr dicht zu den Grünen gelagerten Zusammenhang, muss man sich schon überlegen, ob man die Anforderungen dann wirklich erfüllen kann. Ich habe mir das nicht zugetraut und habe dann überlegt, wie und in welcher Form ich denn mitgehen könnte. Ich sagte das Stichwort Fusion. Drei Vereine plus ihr Dachverband sind verschmolzen und es hat 3 Jahre gedauert im Vorfeld, um diese Fusion überhaupt durchführen zu können. Das heißt, wir haben 3 Jahre lang erarbeitet, wie soll die neue Organisation strukturiert sein? Welche Abteilungen soll sie haben? Wie soll sie aufgebaut sein? Wie sollen die Hierarchien sein? Wie sollen die Entscheidungswege sein? Welche Referate soll es geben? Wie soll die Arbeit überhaupt aussehen? Und in diesem Zusammenhang war ich beteiligt als Betriebsrätin. Also hatte überhaupt nichts mit den Projekten Inland zu tun, sondern wir hatten 1994 in der Frauenanstiftung einen Betriebsrat gegründet, weil wir mit den Arbeitsbedingungen teilweise etwas unglücklich waren und das Gefühl hatten, wir können das nur über eine etwas stärkere Organisierung gut diskutieren und aushandeln. Und dann kam uns fiel uns die Fusion auf die Füße. In diesem Fusionszusammenhang war ich dann notgedrungen und später dann aber auch sehr gerne mitbeteiligt. Das war eine total spannende Zeit, so eine Organisation selbst mitzuerfinden. Und wir hatten einen intensiven Workshop mit allen Mitarbeiterinnen, also Vorstand, Betriebsrat, alle, die in irgendeiner Form beteiligt waren, mit dem Aufsichtsrat, alle Beiräte waren eingeladen, um in einem großen zweitägigen Workshop die neue Struktur dann wirklich zu erarbeiten, also festzuziehen. Und dort gab es den Bereich Personalarbeit. Und dort haben wir uns alle gewünscht, auch einen Bereich Personalentwicklung zu haben, weil das in den einzelnen Vereinen und Stiftungen bisher zu kurz gekommen war. Und dann dachte ich, das wär's, das möchte ich gerne machen. Unglücklicherweise wurde die Struktur so geschaffen, dass diese Stelle nicht vorhanden war. Und ich dann erstmal dachte, okay, dann gehe ich eben nicht mit nach Berlin. Als die Stiftung aber ein halbes Jahr alt war in Berlin und sich so herausstellte, dass die Arbeit doch viel, viel, viel mehr war als gedacht, wurde noch eine weitere Stelle bei Personal geschaffen, also sozusagen zur Unterstützung der Personalleitung. Und das war klar, dass wenn es eine zweite Person gibt, die dort als Referentin mit einsteigt, dann wird da auch ein wenig Personalentwicklung stattfinden können. Mhm. Dann auf diese Stelle habe ich mich dann beworben und habe sie auch bekommen. Das heißt, ich bin als kleine Personalentwicklerin, kleine in Anführungsstrichen, sperrig anstellen oder nicht immer das machen, was sie sollen, dann verstehe ich sie immer. Also ich gehe immer davon aus, dass sie was wollen und dass sie engagiert sind und dass, wenn was nicht klappt, dass es kein böser Wille ist. Das heißt, ich habe eine große Empathie und ich kann gut Konflikte aufgreifen und zu konstruktiven Lösungen führen. Ich bin sehr geduldig, ich bin sehr positiv, ich kann gut motivieren, ich kann gut argumentieren. Ich bin sorgfältig und zuverlässig und das war ich in der Kindheit auch alles schon. Mhm. Aber daraus hätte niemand gedacht, dass ich mal Weiterbildung mache.
Genau, deshalb funktioniert diese Frage auch immer tatsächlich nur in der Rückschau. Ja. Aber in der Rückschau ist sie durchaus spannend, ne? Weil man dann ja immer auch mal gucken kann, was war denn das, was mich in der Kindheit und Jugend auch schon geprägt hat, ausgezeichnet hat, was mich von anderen vielleicht unterschieden hat, was mich auch besonders gemacht hat. Worauf ich auch im Erwachsenenalter immer noch aufbauen kann, wenn ich mich entscheide für eine berufliche Tätigkeit.
Ich kann noch sagen, kein Sport, keine Technik, keine ausgeprägten Spiele mit Jungs, keine Balgereien, Raufereien, keine Hierarchiekämpfe, das war alles nichts für mich. Und damit hat man schon ein Spektrum ausgeschieden, wo viele Berufe zu passen. Mhm. Also diese ganzen Technikberufe wären nichts für mich.
Gut, meine eigentlich zweite Frage hast du schon nebenbei beantwortet. Das war nämlich die Frage, wie bist du zur Heinrich-Böll-Stiftung gekommen? Mhm. Was waren die Gründe für dich, in einer politischen Stiftung zu arbeiten? Dazu kannst du vielleicht nachher nochmal ein bisschen was Genaueres sagen. Und für den Wechsel nach Berlin, das hast du schon gesagt. Mich interessiert noch auch eigentlich aus der Rückschau, würdest du sagen, dass es besondere Stolpersteine gab auf dem Weg in die Position, in der du heute bist? Und ist es in der Rückschau ein Umweg für dich, wenn du sagst, du musstest erst als Rechtsanwältin arbeiten in einer kleinen Organisation bei der Frauenanstiftung, um diesen Weg zu gehen?
Stolpersteine ja, aber ich würde sie noch nicht mal, also die sind nicht so zielgerichtet. Also sozusagen Stolpersteine auf meinem Weg zur Referentin der internen Weiterbildung. Das ist ja kein gerader Weg gewesen, den ich hätte so vorzeichnen können und dann sagen kann, da haben mich jetzt drei Stolpersteine dran gehindert oder ich musste erst drum rumlaufen. Das, was ich jeweils gemacht habe, habe ich schon mit voller Inbrunst gemacht und gedacht, das ist es jetzt. Also als ich angefangen habe zu studieren, habe ich gedacht, das ist richtig das Richtige für mich. Dann habe ich aber gemerkt, dass diese, ich sag mal, juristischen Haarspaltereien für mich nicht so spannend sind und mich das erst wirklich interessiert hat, als es was mit den Menschen zu tun hatte. Also als ich im Referendariat dann gemerkt habe, wenn man jetzt im Strafrecht die eine oder die andere Theorie verfolgt, dann bedeutet das, nach der einen Theorie geht jemand 3 Jahre in den Knast und nach der anderen Theorie wird er freigesprochen. Das hat schon wirklich eine Bedeutung. Oder im Mietrecht, wer muss jetzt hier die Beweise führen? Wie ist die Rechtslage, wenn ich es beweisen kann? Ja, wenn aber der Falsche es beweisen kann, dann ist das, ne, nicht unbedingt immer gerecht, was dabei rauskommt, nur weil der eine kann Beweis führen und der andere kann ihn nicht führen. Das ist irgendwie auch nicht so richtig. Mhm.
Also das ist ein scheinbar so klar geregeltes Feld wie im juristischen Bereich dann trotzdem so unterschiedlich.
So unklar bleibt, ja.
So unklar bleiben
kann. Ja. Genau. Und ich hatte das Gefühl, also was mich treibt, ist Gerechtigkeit. Und wenn man dann merkt, dass es im Juristischen auch häufig sehr ungerecht zugeht, dann ist es nicht so einfach, so mit Inbrunst weiter zu sagen, ich bin voll und ganz Juristin. Also ich habe eher so das Gefühl, ich bin voll und ganz für Menschen und menschlichen Ausgleich und Zusammenleben und Gemeinsamkeit und Solidarität und zusammen durchs Leben gehen. Das ist eigentlich mein Thema. Und das kann man mit der Juristerei dann, wenn man zwei verfeindete Parteien am Ende versöhnt und dann sagen kann, okay, jetzt die konnten sich nicht alleine einigen, deswegen gab es den Richterspruch oder deswegen gab es die Auseinandersetzung mit den Anwälten im Vorfeld und man konnte sich dann vergleichen, das ist ja alles ganz gut. Aber es bleibt oft auch vieles übrig und an Kränkung, an Verärgerung und das Juristische löst nicht alles. Aber das war gar nicht unbedingt der Grund, weshalb ich das dann nicht mehr gemacht habe, sondern ich habe erstmal nach einem Berufsfeld gesucht, wie ich als Juristin arbeiten könnte, habe die Referendarstation abgehakt und immer festgestellt, das will ich nicht werden. Weder Mietrichterin noch Verwaltungsrichter noch im Sozialamt des Ortsamtes XY arbeiten, noch bei dem Anwalt, der da Stadtteilarbeit macht, das war alles nichts für mich. Und ich wusste am Ende eigentlich kurz vor meinem Examen nicht, was ich mit diesem Beruf machen soll und habe mir geschworen, ich werde jetzt das zweite Examen machen und dann hänge ich es an den Nagel. Aber es kam anders, weil ich noch eine feministische Rechtsanwältin kennengelernt habe, bei der ich Referendariat machen konnte und das war dann endlich das Berufsfeld, was ich mir vorstellen konnte. Es ging klar um eine parteiliche Arbeit für Frauen. Es ging klar darum, schwierige Situationen für Frauen mit ihnen zusammen zu lösen. Und ich konnte hilfreich sein. Und das waren sehr gute Beweggründe. Und deswegen habe ich sozusagen die Fußstapfen dieser Kollegin eingenommen. Und habe dann knapp 10 Jahre auch sehr intensiv als Anwältin gearbeitet. Das hat mir großen Spaß gemacht. Aber es stellte sich die Existenzfrage. Mhm. Ich konnte nämlich von dieser Arbeit letztendlich nicht leben. Das treibt ja einige von Ihnen hier auch um. Und ich musste dann überlegen, was kann ich tun, um eine Stelle zu finden, die einerseits zu mir passt, ein bisschen an das andockt, was ich jetzt gemacht habe, und die aber mindestens auch eine Referentenstelle ist. Also sprich, gut bezahlt, weil ich hatte inzwischen Schulden und dachte, so geht das nicht weiter. Und ich war da sehr offen für alles Mögliche. Es sollte gerne im Frauenspektrum sein. Es sollte gerne einen politischen Sinn machen. Aber ansonsten war eigentlich nicht so viel definiert. Und ich habe so gedacht, als Juristin habe ich eigentlich eine ganz gute Grundlage. Und als Frau in Frauenprojekten habe ich sozusagen die Vernetzung und die Beziehung und man kennt mich in dem Zusammenhang und vielleicht ist das eine gute Grundlage. Mhm. Und die war es dann auch.
Genau. Ich glaube, dass du da auch zwei Punkte angesprochen hast, die auch besonders wichtig sind. Das eine, was du vorhin schon sagtest, als Juristin kann man sich in alles einarbeiten. So eine Grundkompetenz, die, glaube ich, viele Geisteswissenschaftlerinnen auch haben, wenn sie sich das klar machen und sich damit auch diese Berufsfelder erweitern. Zum anderen finde ich dieses ganze Feld mit Networking und Leute kennen. Du hast diese Juristin kennengelernt und darüber hat sich wieder der nächste Schritt ergeben, auch besonders wichtig, weil das auch eine Erfahrung ist, sage ich jetzt mal einfach zwischendurch und außerhalb dieses Interviews, die wir auch bei vielen Ratsuchenden hier durchaus machen, dass sie zu sehr auf sich allein gestellt agieren. Mhm. Also nochmal ein ganz wichtiger Punkt, kommen wir auch später nochmal dazu, dieses Netzwerken, Leute kennenlernen, sich selbst Felder erschließen. Mhm. Ich will jetzt aber im Interview den Sprung machen, tatsächlich weg von der Juristin Anita Roggen hin zur Bildungsreferentin. Und will noch mal fragen, mit welchen Plänen und Ideen hast du denn als Bildungsreferentin dann tatsächlich begonnen und wie hat sich das auch entwickelt? Du bist jetzt 23 Jahre bei der Stiftung.
Aber nicht im Bereich Weiterbildung.
Genau, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer fassen und deinen Einstieg dort beschreiben.
Mhm. Eingestiegen bin ich als Koordinatorin für politische Bildungsarbeit. Das bedeutete, wir haben als Frauenanstiftung Frauenprojekte gefördert, die in irgendeiner Form politische Bildungsarbeit für Frauen aufbauen wollten oder schon gemacht haben. Das waren sehr viele kleine Projekte, die wenig Mittel hatten und deswegen über, ich sag mal, jede 100 Euro oder damals D-Mark oder 1000 D-Mark super froh waren und mit, aus nichts ganz viel gemacht haben. Es war politisch die Zeit, als die Grenzen geöffnet waren. Ich betreute die Projekte in den neuen Bundesländern. Eine andere Kollegin betreute die Projekte internationale Zusammenarbeit in Deutschland, also Frauenprojekte mit Frauen aus anderen Ländern. Und ich habe also erstmal neue Frauenprojekte kennengelernt und Frauen aus den neuen Bundesländern, die ganz anders gearbeitet haben, die ganz andere Vorstellungen hatten. Das war erstmal spannend. Hatte aber mit direkter Weiterbildung so noch nicht wirklich zu tun. Also da habe ich eher so ja, Organisatorisches gemacht, die Verwaltungsvorschriften vermittelt, nach denen das Geld ausgegeben werden durfte, die Abrechnungen gemacht und hin und wieder auch die Konzeptdiskussion mit unserem Beirat geführt, darüber, was ist jetzt eine wirklich wichtige Projektarbeit, die wir unbedingt fördern sollten, oder was ist ein Projekt, die könnten vielleicht woanders Gelder herkriegen, die brauchen uns nicht, und was ist wichtiger als das andere, wenn man sich entscheiden muss bei 50 Projekten, kann man eben, also wir haben ungefähr 2-3 Mal so viele Anträge bekommen, als wir Mittel hatten, also da mussten wir dann einfach politisch auswählen. Es war eine spannende Zeit, aber hatte mit Bildungsarbeit im Weiterbildungsbereich nicht unbedingt zu tun. Ich würde es auch unterscheiden, politische Bildungsarbeit und Weiterbildung. Das ist nochmal ein ganz anderes Feld. Ich muss jetzt noch einen ganz kleinen Schlenker machen. Die Betriebsratsarbeit ist einerseits ein Stolperstein gewesen und gleichzeitig hat es die Tür geöffnet. Also Stolpersteine sind manchmal super hilfreich und bringen einen vom Wege ab, und damit auf neue Wege, die man sich vorher überhaupt nicht ausdenken kann. Also ich hätte ja nicht geahnt, dass die anstrengende Arbeit, einen Betriebsrat aufzubauen und die Fusion zu begleiten, am Ende dazu führt, dass ich diese super tolle Stelle bekomme. Also es war nicht absehbar, aber es war hervorragend. Mhm. Die Betriebsratsarbeit hat eben den Weg in die Personalarbeit geöffnet. Und über die Personalarbeit habe ich dann den Bereich Personalentwicklung kennengelernt.
Aber die anderen Sachen, Entschuldigung, wie zum Beispiel zu wissen, welche Projekte gefördert werden dürfen, wofür Geld ausgegeben werden
darf,
die sind natürlich sicherlich auch sehr hilfreich gewesen.
Ja, unbedingt. Ne? Also ich habe immer, alles was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, konnte ich immer als sozusagen als guten Rucksack an Erfahrungen und an Kenntnissen und an Fähigkeiten mitnehmen. Also da war jetzt eigentlich immer eine sehr gute Grundlage, um das Neue schnell zu lernen und mich auch für das Neue anzubieten. weil ich schon bestimmte Erfahrungen hatte. Das können wir vielleicht nachher noch mal vertiefen. Mhm. An bestimmten Stellen kann ich darauf noch mal zurückgreifen. Mhm. Aber die Ausgangsfrage war jetzt, als ich angefangen habe, in der Personalentwicklung zu arbeiten, erstens habe ich immer gehofft, ich habe dafür Zeit. Also es war eigentlich immer so, dass das ein bisschen erkämpft werden musste. Aber das war wieder ein Impuls von außen. Wir bekamen das Angebot des Innenministeriums, das uns finanziert hat als Stiftung, dass wir Schulungen durchführen können. Ein Referent, der für uns zuständig war, sagte, Sie müssen auch die Verwaltungsvorschriften kennen und ich schule Zuwendungsrecht, organisieren Sie das mal. Und das beinhaltete, dass er sehr viele Angebote machte und ich ihm sozusagen die passenden Teilnehmer zu dem passenden Tag in den passenden Raum organisierte. Mhm. Das war ziemlich viel Organisationskrempel, kann man sagen. Das immer so auf der halben Pobacke. Man hat eigentlich keine Zeit, aber man muss unbedingt noch, nächste Woche kommt der Referent, der muss ja wissen, mit wem er zu tun hat. Heute Abend will er die Teilnehmerliste haben, das muss also heute noch schnell erledigt werden. Das war immer so ein Gerenne hinter der Zeit, furchtbar. Aber wir haben das gut hingekriegt und nach war dann immer ein bisschen mehr Zeit, um auch andere Seminare zu organisieren. Also von diesem extern bietet ein Referent seine Dienste an, zu wir brauchen etwas, wir suchen einen Referenten oder eine Referentin, die uns das anbietet. Oder es gibt irgendwo Kurse, zu denen schicken wir unsere Teilnehmer hin. Das war so ein Feld, was sich langsam eröffnete. Wirklich, Jahr für Jahr ging immer ein bisschen mehr. Und Jahr für Jahr konnten wir auch immer mehr Mittel dafür erkämpfen. Auch das ist ein wichtiges Thema, wie viel Budget hat man eigentlich zur Verfügung, um Weiterbildung im eigenen Betrieb machen zu können.
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr jetzt in der Stiftung?
Heute sind wir ungefähr 200 in Berlin und wir haben 27, 28 Auslandsbüros, in denen jeweils nochmal insgesamt ca. 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort sind. Mhm. Das sind aber Ortskräfte, die zähle ich jetzt für das, was ich jetzt hier mache, nicht mit, weil das die Büroleitung vor Ort organisieren müssen. Mhm. Also ich bin zuständig für die etwa 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier in Berlin plus 3 in Köln. Mhm. So. Am Anfang waren wir 120, also das hat sich auch von der Mitarbeiterinnenzahl sehr erhöht. Und die Bedarfe haben sich im Laufe der letzten Jahre auch sehr verändert. Also man kann sagen, diese Weiterbildungszeit, die beginnt für mich 1998. Ne? Das sind jetzt aber auch immerhin schon 15 Jahre. Und Vorstellungen, wie ich sie heute habe, hatte ich damals nicht. Mhm. Wir haben gemacht, was ging. Wir heißt, ich habe mit den Kolleginnen in der Personalabteilung beratschlagt, was müssen wir machen. Hauptsächlich zuständig war die Personalleitung, die dann mit mir abgesprochen hat, was kann ich übernehmen und auch sozusagen das Maß bestimmt hat, wie viel Zeit darf ich mir dafür freischaufeln. Und teilweise hatten wir dann noch studentische Hilfskräfte, die einzelne Aufgaben übernehmen konnten. Da die aber immer wechselten, habe ich quasi jedes Jahr jemand Neues eingearbeitet, um mich bei der Organisation zu unterstützen. Mhm. Und heute habe ich ganz andere Vorstellungen, was notwendig ist, was wichtig ist und wie man es aufnehmen muss, als ich es damals hatte. Das ist gewachsen.
Gut, ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Wir machen jetzt mal den Sprung zur konkreten Tätigkeit. Was sind eigentlich deine Arbeitsinhalte heute? Wie läuft so ein typischer Arbeitstag für dich ab? Was ist optimal? Was kann schiefgehen?
Das sind schon so viele Fragen in einer. Optimal, okay, ich versuche es. Ich bin zuständig für die interne Weiterbildung. Das beinhaltet, dass ich einerseits konzipiere mit anderen zusammen, was überhaupt an Weiterbildung in der Heinrich-Böll-Stiftung stattfinden soll. Neben der Konzeption bin ich für die gesamte Umsetzung zuständig. Am Ende auch die Evaluierung, die Abrechnung und die Auswertung für das nächste Jahr. Es gibt einen Jahreskreislauf, der beginnt damit, dass die Vorgesetzten Personalgespräche mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen führen, in denen auch unter anderem darüber gesprochen wird, welche Weiterbildungsbedarfe die einzelnen Personen haben. Dann gibt es eine gemeinsame Runde mit allen Abteilungsleitungen, wo auch ich dabei bin und die Geschäftsführung, wo darüber geredet wird, was die Schwerpunkte des nächsten Jahres sein werden, zum Beispiel, weil sich Aufgaben einer ganzen Abteilung verändern werden oder weil wir ein neues Softwareprogramm einführen oder irgendwelche Veränderungen, die mehr als ein kleines Referat oder eine kleine Abteilung betreffen. Und dann mache ich eine Abfrage bei den Abteilungsleitungen, was sie brauchen. Ich mache dazu einen Vorschlag aus dem, was wir im letzten Jahr gemacht haben, was gut gelaufen ist, aus dem, was mir Abteilungen sagen, was sie unbedingt machen wollen und wir machen müssen, und aus dem, was wir uns sozusagen selber ausdenken, was wir wichtig finden. Das gibt so eine große Angebotsliste, die wird rumgeschickt und die Abteilungsleitungen müssen ihre Leute dann anmelden dazu. Und mit dieser Anmeldung, die läuft jetzt gerade, erfahre ich, welche Themen realistisch sind. Also es nützt ja nichts, wenn ich sage, wir wollen ein Rhetorikseminar und keiner meldet sich an. Brauche ich das nicht zu organisieren. Das heißt, ich schrumpfe aus dem großen Angebotspaket jetzt in den nächsten 2-3 Wochen zusammen, was wirklich das echte Programmangebot wird, und dann fange ich an zu organisieren. Das beginnt damit, dass ich erstmal gucke, welche Teilnehmer habe ich, wann können die überhaupt, habe ich dafür schon einen Trainer oder eine Trainerin, wenn nein, wo kriege ich den oder die her, was soll da inhaltlich stattfinden, in welchen Räumen soll das stattfinden, findet das am Arbeitsplatz statt oder in einem eigenen Seminarraum, ist es eintägig, zweitägig, nur ein Vormittag, was kostet das Ganze, wer würde dann daran teilnehmen, wie sieht dann der Text aus, mit dem ich das bewerbe, wo stelle ich das in unser Intranet, damit alle auch wissen, das findet statt, dann und dann, mit dem und dem Inhalt. Am Ende mache ich den Vertrag mit dem Trainer, ich rechne das Ganze ab, ich schicke rechtzeitig Evaluierungsbögen, werte die aus, gebe den der Abteilung Rückmeldung und sammle die Informationen für den neuen Durchlauf im neuen Jahr. Das Ganze mache ich nicht ganz alleine. Ich mache das zwar federführend, aber ich habe einen Leiter des Bereichs Green Campus, wo meine Stelle zugeordnet ist. Mit dem bespreche ich alle wichtigen Fragen und ich habe eine Kollegin, die bei der Anmeldung jetzt inzwischen unterstützt und die Anmeldung entgegennimmt, die Verträge mit den Trainern und Trainerinnen macht und die Abrechnung macht. Machen wir vieles zusammen, immer wenn sie Fragen hat, stehe ich zur Seite, aber so einiges von organisatorischen Voraussetzungen kann ich dort delegieren. Mhm.
Das heißt, du bist schon sehr weit auch tatsächlich in die Personalentwicklung der Stiftung eingebunden.
Ja, die Personalentwicklung definiere ich noch weitaus größer als die interne Weiterbildung. Die Personalentwicklung als solche ist in der Personalabteilung geblieben. Ich bin vor 2 Jahren mit meinem Bereich interne Weiterbildung von dem Bereich Personal gewechselt in den Bereich Weiterbildungsakademie der Heinrich-Böll-Stiftung Green Campus, weil wir hoffen wir immer noch und auch gehofft haben, dass sich dadurch noch bessere Synergieeffekte ergeben in der Organisation und Umsetzung der Weiterbildungsangebote. Das ist aber erst in kleinen Schritten realisiert und wird im Laufe der Jahre immer besser. Mhm. Aber nun gibt es eine neue Schnittstelle zur Personalabteilung oder Personalreferat. Das heißt, dort findet die Personalentwicklung statt, was ja zum Beispiel auch heißen kann, dass man Aufgaben innerhalb einer Abteilung mal austauscht, dass man andere Arbeitsgebiete bekommt und dass es eine individuelle Beratung gibt dazu, wie der Entwicklungsweg innerhalb der Stiftung oder außerhalb der Stiftung laufen kann. Mhm. Das habe ich früher mitgemacht, aber das mache ich jetzt sozusagen nur noch auf Anfrage des Personalreferats. Mhm. Also es gibt da einfach Absprachen, man muss sich da einigen, wer welchen Bereich am besten betreuen kann.
Was würdest du sagen, ist besonders schwierig bzw. besonders anspruchsvoll an deiner jetzigen Tätigkeit?
Das sind zwei unterschiedliche Kategorien. Schwierig ist, dass viele Planungen sich nicht realisieren lassen. Mhm. man plant und macht und tut. Ich komme morgens zur Arbeit, da kommen wir nochmal zu dem idealen Tag. Also Routine gibt es gar nicht. Der ideale Tag ist, wenn ich den Plan, den ich mir am Vortage gemacht habe, auch wirklich abarbeiten kann. Normal ist, dass das nicht so ist, sondern die zwei, drei wichtigsten Punkte kann ich abarbeiten. Ansonsten kommen immer unvorhergesehene Anfragen, Zwischenfragen, Änderungen, Absagen für ein Seminar, das übermorgen stattfindet und ich muss versuchen, noch schnell die Warteliste zu aktivieren, stelle dann fest, dass die alle im Urlaub sind und der Platz nicht nachbesetzt werden kann. Dann wird die kritische Grenze erreicht, soll ich das Seminar absagen oder doch durchführen? Oder der Referent sagt ab, oder der Raum ist plötzlich nicht mehr gebucht, obwohl ich eine Zusage der Buchung hatte, weil jetzt eine wichtige Konferenz mehr Platz braucht. Und ja, da kann vieles dazwischen kommen. Das sind die Schwierigkeiten. Man darf nie ungeduldig sein, sondern muss dann immer versuchen, das Beste draus zu machen. Die Herausforderungen sehe ich darin, dass ich versuche, ein sehr großes Ohr zu haben über das, was in der Stiftung passiert, passieren wird, künftig passieren wird. Es nützt mir nichts, ein Seminar zu machen, weil es vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mal sinnvoll war, sondern ich muss in die Zukunft denken und überlegen, ist es auch im nächsten Jahr, wenn ich es wirklich organisiere, noch sinnvoll? Habe ich dafür eigentlich die Zielgruppe? Sind dafür diejenigen, von denen ich denke, dass sie es brauchen, auch bereit dafür, dass sie an dieser Fortbildung teilnehmen? Oder haben sie die Kapazitäten dafür? Ist es das richtige Thema? Ist es das richtige Setting? Oder brauchen wir nicht was ganz anderes? Einfach ist es, wenn mir die Abteilung interne Kommunikation sagt, wir machen einen Relaunch mit unserer Website und das heißt, alle, die was darauf einstellen wollen, müssen im ersten Quartal 2014 das neue Programm lernen. Mhm. Dann frage ich, wer stellt alles auf diese Seite Inhalte ein? Habe die Zielgruppe, frage, kann einer von euch aus der Abteilung intern das schulen oder brauchen wir einen Referenten und wen empfehlt ihr? Und dann kann ich das organisieren. Wenn es aber noch ganz unklar ist, was eigentlich passiert oder der Zeitraum sehr unklar ist, wann wird das neue Buchhaltungssystem eingeführt? Und wird es wirklich so eingeführt, dass alle in diesem System arbeiten? Oder stellen wir das gesamte System um und es werden nur 10 Leute daran arbeiten? Die brauchen dann eine sehr umfangreiche Ausbildung. Wir müssen aber alle Prozesse ändern, weil jetzt da 50 Leute mitarbeiten. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Organisationsumstrukturierung. Dann müssen wir jeweils ganz andere Dinge organisieren. Das im Vorhinein zu wissen, ist natürlich unmöglich. Ich bin ja auch ganz oft in diesen Runden nicht dabei, in denen darüber gesprochen wird. Und trotzdem muss ich es wissen. Das heißt, ich muss irgendwie viel sprechen und Halbsätze und Viertelsätze und Andeutungen aufnehmen und mal so nachfragen und sehr aktiv mich darin einbringen, was wir denn vielleicht brauchen könnten. Und dieses Ohr bedeutet, nicht darauf zu pochen, dass es dafür eigentlich klare, verabredete Wege gibt, wie eine Information zu mir gelangen soll, weil das tut sie im Zweifel nicht auf diesem Weg, sondern einfach überall aufmerksam zu sein und dadurch die Informationen mitzubekommen. Klar, ich bekomme auch viele Informationen auf dem verabredeten Weg, aber das würde nicht ausreichen. Mhm. Und das bedeutet, dass ich eine Ansprechperson sein muss, ich sag mal, die man gerne anspricht. Also wenn ich jetzt unzufrieden, mufflig, verärgert durch die Gegend laufe, wird mir niemand irgendetwas erzählen. Wenn ich interessiert bin, wie war denn eigentlich die letzte Fortbildung oder deine Kollegin war in einer Fortbildung, hat das was gebracht oder du hattest doch neulich Personalgespräch, habt ihr da auch über Weiterbildung gesprochen, wo geht es denn für dich hin? Also wenn ich solche Fragen aktiv stelle, erfahre ich viel und das ist auch eine Grundlage für meine Arbeit. Mhm. Erwähnen möchte ich auch noch, dass man konzipieren und vorausdenken nicht alleine kann. Also man braucht immer den Kontakt mit den anderen. Also wie soll ich mir für eine Abteilung, in der ich nicht arbeite, ein passendes Konzept aussuchen oder ausdenken? Ich brauche dafür ja die Info, wie diese Abteilung arbeitet, was sie schon kann, was Einzelne können, was die anderen vielleicht können sollen. wie die Kommunikation ist, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Weil manchmal braucht man dann auch noch Teamentwicklung, bevor man einen fachlichen Inhalt vermittelt. Weil wenn die alle nicht zuhören und das Gefühl haben, sie sind vollgestopft und sie wollen überhaupt nichts Neues, dann braucht man ihnen nicht mit dem neuen Bildungsinhalt zu kommen. Mhm. Also da braucht es manchmal auch mehrere Schritte, um dann überhaupt zu dem Eigentlichen zu kommen, was man dann gerne vermitteln möchte.
Wir hatten ja in unserer Ankündigung auch geschrieben, dass es eine Tätigkeit ist, die sehr hohe kommunikative Anforderungen stellt. Das würdest du auf jeden Fall auch so
unbedingt
bestätigen, und zwar in jeder Richtung.
In jede Richtung. Mhm. Also sowohl in Richtung Geschäftsführung, als auch in Richtung Abteilungsleitung, als auch in Richtung Vorgesetzte ganz allgemein, als auch in Richtung Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ganz allgemein und alle. Und natürlich auch Betriebsrat und alle Funktionen, die es gibt. Bei uns in der Heinrich-Böll-Stiftung ist das mit der Kommunikation sowieso ein sehr wichtiger Faktor. Wir kommunizieren sehr, sehr viel miteinander, und das ist eine Voraussetzung. Aber zusätzlich dazu denke ich, dass es auch in dieser Funktion liegt, weil ich ja durch diese Aufgabe auch eigentlich Schnittstellen in jede Abteilung habe, zu jeder Person. Denn jede Person ist meine potenzielle Kundin oder mein potenzieller Kunde. Im Sinne von, er oder sie kann mich ansprechen und sagen, ich bräuchte eine Fortbildung, mein Vorgesetzter sieht das aber anders, was mache ich da eigentlich? Oder ich habe die Fortbildung gehabt, die hat mir nichts gebracht, was mache ich jetzt? Oder ich habe eine Aufgabe, die mir eigentlich gar nicht gefällt. Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten? Also es gibt ja die unterschiedlichsten Themen, die mit mir dann angesprochen werden können.
Gut, wenn ich nochmal zusammenfassend die Frage stellen darf, was gefällt dir an deiner Arbeit? Was wünschst du dir anders?
Mir gefällt sehr, dass es so vielfältig ist und dass ich so viel Kontakt habe. Also das ist ja vorhin schon angeklungen, dass die Arbeit mit Menschen mir besonders gut gefällt, und mir gefällt es, dass ich in einer positiv besetzten Rolle mit den Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeiten kann. Mhm. Also ich bin diejenige, die etwas mitbringt, was den Kollegen und Kolleginnen weiterhilft. Also ich bringe die Möglichkeit, sich zu entwickeln und darin unterstützt zu werden. Ich bringe manchmal auch ein Ohr, wo man seinen Kummer loswerden kann, aber das ist nicht die eigentliche Funktion. Aber ich bringe vielleicht Kreativität und Ideen, wie es weitergehen könnte. Manchmal auch kann ich Konflikte relativieren und sagen, naja, wenn du dies und dies und dies anders siehst oder wenn du dies und dies vielleicht besprichst oder da und da mal fragst oder da und da mal dies und das machen würdest, würde sich die Situation verändern, probier mal was aus. Also ich kann einfach Dinge anstoßen, auf den Weg bringen, und das auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und wenn man natürlich ein schönes Seminar kriegt, was super toll läuft, dann hat man natürlich noch mal richtig dicken Bonbon gekriegt. Ne? Und dann bin ich die gute Fee, die diesen Bonbon vermittelt hat. Also das ist eine ganz schöne Rolle. So ein bisschen so wie, ja, ne, Weihnachtsmann, der kommt ja nur manchmal, aber so, ich komme eben auch mitten im Jahr. Ne? Und wenn man mit mir im guten Kontakt ist, dann kann ich auch darauf eingehen. Also ich meine jetzt nicht, ich bin bestechlich, das ist es nicht, sondern je besser ich weiß, was jemand braucht, desto besser kann ich das auch erfüllen in meinen Möglichkeiten. Hm.
Was ich noch auch abseits jetzt von meinem Fragebogen spannend finde, ist, inwieweit musst du dich als Referentin, Koordinatorin, Organisatorin, Zuhörerin auch immer mit den Themen auskennen, für die du Fortbildung organisierst. Du sagtest ja vorher schon, IT ist zum Beispiel nicht unbedingt deine Sache, nichtsdestotrotz organisierst du auch solche Fortbildungen, wenn sie denn in der Stiftung nachgefragt werden und erforderlich sind.
Der Unterschied ist, dass ich eben den Weiterbildungsprozess organisiere und nicht die Weiterbildung selbst durchführe. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich muss den Inhalt nicht kennen. Ich muss aber so weit verstehen, um was es geht, dass ich beurteilen kann, ob ein Trainer oder eine Trainerin geeignet ist. Und dafür muss ich so viel Inhalt verstehen, dass ich da eine Verbindung herstellen kann. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt mit 30 Jahren Berufserfahrung und einem gesunden Menschenverstand und einem gesunden Selbstbewusstsein denke, was ich nicht verstehe, verstehen die anderen auch nicht. Also das heißt, die Abteilung muss mir den Inhalt, der dort vermittelt werden muss, so plausibel erklären, dass ich das einem Trainer weitererzählen kann. Ich versuche dann natürlich dem Trainer oder der Trainerin zu sagen, jetzt setzen Sie, wenn ich das vermittelt habe, was wir da wollen, und die sagen, ja, kann ich mir vorstellen, dann frage ich noch so ein bisschen, versuche so ein bisschen rauszukriegen, ob die das verstanden hat, was ich meine. Und dann versuche ich, den direkten Draht herzustellen. Also zu sagen, so, für diese IT-Frage bitte direkt mit dem Leiter der IT-Abteilung kurz schließen, dass derjenige dann nochmal genau den Inhalt konkretisiert. Aber die Übersetzung in das Allgemeinverständliche, die muss ich auch wieder machen. Das heißt, ich muss das ja nachher als Ankündigung ins Intranet stellen. Das heißt, die Themen, die Untertitel, die müssen so verständlich sein, dass sie mir was sagen und dass ich den Kollegen wiederum erklären kann, was in dieser Weiterbildung passiert. Also das heißt, ich muss sozusagen, na so 30 cm Tiefe muss ich schon haben. Je tiefer ich einsteigen kann, desto besser. Aber ich muss es nicht vermitteln, ich muss nicht die Expertin sein und kann da auch eine Grenze setzen. Aber so überhaupt nichts zu wissen, ist schwierig, weil ich dann nicht beurteilen kann, ob das Angebot, was wir von einem Trainer oder Trainerin eingeholt haben, Schaumschlägerei ist oder ob da wirklich was dahinter steckt. Also da muss ich schon ein bisschen kritisch fragen können.
Mhm. Gut, vielleicht, wir sind in der Zeit schon ziemlich fortgeschritten. Schließen wir diesen zweiten Block, nämlich Informationen zu deiner konkreten Tätigkeit, damit für jetzt erstmal ab. Ich habe noch ein paar Fragen zu tatsächlichen Informationen zum Beruf. Kannst du sagen, wie Mann, Mensch, Bildungsreferent, Bildungsreferentin werden kann? Wir haben ein paar Sachen schon angesprochen. Was würdest du sagen, sind wirkliche Einstiegsvoraussetzungen, Fachkenntnisse, Soft Skills, die unabdingbar sind?
Es gibt keinen fest umrissenen Begriff des Berufes als solches. Dementsprechend gibt es keine, ich sag mal, festgelegte Ausbildung, die auf direktem Wege dahin führt. Und deswegen glaube ich, dass viele Wege zum Ziel führen, wenn man nur glaubt, dass das, was man mitbringt, dazu passt. Also ich glaube, dass man ein Interesse haben sollte an Menschen, das ist unabdingbar. Dass man ein Interesse haben muss an Kommunikation, an Miteinander, an Organisationsstruktur, an Lernen überhaupt, dass man selber gerne weiter lernt bis immer, weil sonst kann man auch seinen anderen Miterwachsenen nicht gut plausibel erklären, warum die in ihrem Alter, wie auch immer alt sie sind, noch was lernen sollen. Also das muss man schon irgendwie vorleben. Aber es gibt keinen Ausschluss. Also bei uns, ich kann das natürlich jetzt nicht wirklich sagen aus unserer Stiftung, weil ich da ja die Einzige bin, die diese Aufgabe macht. Mhm. Ich habe aber vor einigen Jahren ein Fernstudium zur Personalentwicklerin gemacht. Und in diesem Fernstudium waren alle möglichen Berufe vertreten. Also das hat mir nochmal deutlich gemacht, sehr, sehr, sehr viele Wege führen dahin. Es waren unter anderem auch Erwachsenenbildnerinnen dabei, es waren unter anderem auch Pädagoginnen dabei, aber es waren auch Verwaltungsmenschen, es waren auch Politikwissenschaftler, alle möglichen Studienrichtungen waren vertreten und die haben alle Personalentwicklung studiert. Also ich meine, es gibt da keinen Ausschluss. Man muss dann, wenn man das als Beruf ergreifen will, sozusagen viele Bausteine sammeln und die mitbringen und dann sagen, passt das jetzt zu der ausgeschriebenen Stelle und begründen, warum das stimmig ist.
Das nennen wir im Übrigen hier immer Kompetenzen bündeln und für die verschiedenen Stellen auch immer wieder neu bündeln.
Genau.
Was würdest du sagen, haben Quereinsteigerinnen, wir haben das auch schon mal angesprochen, aber was ist deine Meinung dazu, eine reelle Chance, in diesen Beruf reinzukommen?
Ich glaube ja.
Und was ist für Quereinsteigerinnen zu bedenken, wenn sie in diesen Beruf einsteigen wollen?
Das Gleiche, wie ich eben auch gesagt habe, es gibt da keine feste vorgegebenen Weg, keine Geradlinigkeit. Wenn ich glaube, dass ich zu der Stelle passe, begründe ich das. Und dann begründe ich demjenigen, der diese Stelle ausschreibt, warum das, was ich in meinem Leben gemacht habe, stimmig ist, genau dafür. Mhm. Und das ist für die Quereinsteigerin genauso wie die, die noch nicht so viel Berufserfahrung haben und zum Beispiel Wirtschaftswissenschaften studiert haben und dann einen Schwerpunkt auf den Personalbereich gesetzt haben. Die müssen auch begründen, warum sie jetzt unbedingt in der Personalentwicklung passend sind. Aber die Quereinsteigerinnen bringen ja Berufserfahrung mit. Die bringen eigene Lernerfahrung mit. Die bringen in der Regel, wie Sie jetzt hier, viele haben schon unterrichtet, selbst unterrichtet. Das ist natürlich auch eine sehr gute Qualifikation, wenn ich weiß, wie Unterricht funktioniert. Wenn ich schon Erwachsenenbildung gemacht habe oder organisiert habe, dann weiß ich, wie Erwachsene lernen. Oder ich gehe davon aus, dass das Wissen etwas größer ist als bei denen, die jetzt bisher im Bereich des Lernens von Kindern und Jugendlichen gearbeitet haben. Also es gibt verschiedene Fähigkeiten, die sinnvoll sind, die aber ja, man bringt ja nie immer 100% mit. Und dann muss man in die Waagschale werfen. Lebenserfahrung, Berufserfahrung ist immer prima.
Was hältst du von Praktika, Hospitationen etc.?
Ja, wenn sie dem Ziel dienen. Also bei meinen Kollegen und Kolleginnen, die mich fragen, ja, wohin, wenn ich mich jetzt weiterentwickle, was soll ich denn mal am besten machen, dann denke ich immer, erst muss ich bestimmen, wohin ich gehen möchte und dann weiß ich, was ich in meinen Rucksack packen muss als Proviant oder als Ausrüstung. Also ich kann alles machen, in alle Richtungen gehen, aber ich weiß dann nicht, was passt. Also ich muss schon definieren, wo ich hin möchte. Also möchte ich geradlinig durch den Wald, stehen mir da Bäume im Weg, brauche ich eine Säge. Gehe ich aber über See, brauche ich überhaupt keine Säge. Wäre schön, ich hätte ein Boot. Bin ich 3 Tage unterwegs, muss der Proviantkorb klein sein. Weiß ich, ich bin 2 Jahre unterwegs, sollte ich irgendwie was anderes mitnehmen. Das heißt, ich muss irgendein Ziel für mich definieren und dann das entsprechende positiv dafür nützliche tun. Das heißt nicht, dass ich bei diesem Ziel ankomme, weil es kann ja sein, dass ich nach 2 Jahren merke, das ist gar nicht das Richtige, mein Ziel hat sich verändert und ich biege jetzt meinetwegen links ab oder schräg links ab und ich definiere ein neues Ziel und dafür brauche ich etwas anderes. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich muss eine Vorstellung haben, wofür das nützlich ist, was ich jetzt mache. Mhm. Und ich wusste, als ich das, was ich gemacht habe, es gemacht habe, wusste ich ja nicht, wohin es führt. Aber in dem Moment, wo ich es gemacht habe, war es immer sinnvoll. Mhm. Und wohin, wo man dann landet nach 30 Jahren, das weiß man heute nicht. Das macht aber nichts. Mhm. Wichtig ist, dass man offen ist für Veränderungen. Und dass man für jetzt eine Marschrichtung sich überlegt. Mhm.
Was glaubst du, welche Rolle spielt oder stellt sich überhaupt eine Altersfrage? Also beim Quereinstieg möglicherweise in diesem Beruf, würdest du sagen, dass Lebenserfahrung eine wichtige Rolle spielt?
Hast du im Prinzip schon gesagt,
genau. Weißt du, wie hoch der Frauenanteil unter Bildungsreferentinnen, Referenten ist?
Ich weiß es nicht, ich kenne keine Zahlen, ich vermute aber, dass er hoch ist, weil insgesamt die Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Personalbereich soweit es sich nicht um die absolute Leitungsstelle handelt, doch eher mit Frauen besetzt ist. Ja, aber auch die Referentenstellen sind eher mit Frauen besetzt als mit Männern. Also Männer werden dann Geschäftsführer oder Personalleiter einer großen Firma. Aber die Personalleitungen in den kleineren Abteilungen, wo es vielleicht nur 5 bis 10 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt, die sind doch auch häufig mit Frauen besetzt. Mhm. Also ich glaube, dass der Personalbereich insgesamt stärker von Frauen wahrgenommen wird.
Genau, und Lebenserfahrung, hattest du vorhin schon gesagt, ist auf jeden Fall wichtig. Kann es auch hinderlich sein?
Wüsste ich nicht.
Wüsstest du nicht?
Also, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also, es ist insgesamt eine Frage, das hat, ist aber sozusagen eine andere Konnotation. Wenn man älter ist und Berufserfahrung mitbringt, es ist immer die Frage, passe ich in das Unternehmen? Wenn ich schon selbstständig war, kann ich mich in einem Unternehmen noch einordnen? Also viele Chefs haben das Gefühl, wenn man schon zu lange selbstständig war, lässt man sich nichts mehr sagen und ist nicht mehr in einer Hierarchie bereit, sich den Anordnungen des direkten Vorgesetzten zu fügen. Und das ist natürlich eine Gefahr, wenn man schon 10 oder 20 Jahre Berufserfahrung hinter sich hat, dass man dann sich nicht mehr gut einpasst in diese neue Struktur. Dazu sollte man eine Antwort haben.
Du meinst auf eine entsprechende Frage?
Auf eine entsprechende Frage in einem Bewerbungsgespräch. Genau. Man muss sich dazu Gedanken machen. Weil, die wollen keine Satelliten, die unabhängig voneinander arbeiten. Wenn ich eine Stelle besetzen möchte, dann möchte ich, dass die Menschen in meiner Abteilung das tun, was ich vorgebe. Die dürfen zwar einen Gestaltungsspielraum haben, aber das ist ein Gestaltungsspielraum und nicht die Entscheidungsmacht über alles. Und das ist natürlich ein kritischer Punkt. Oder die Frage des Lernens, wie flexibel bin ich eigentlich noch? Es gibt ja Firmen, die davon ausgehen, dass Menschen über 50 überhaupt nicht mehr richtig lernfähig sind und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fast überhaupt nicht mehr zur Fortbildung schicken. Ich finde das eine Katastrophe. Aber wenn man dann selbst in diesem Altersbereich ist, dann muss man schon deutlich machen, wie lernbereit man selber ist und dass man auch Veränderungen schätzt und sich ja jetzt auch gerade verändern möchte, indem man eine neue Stelle annehmen möchte. Da muss man aber durchaus eine gewisse Skepsis vielleicht überwinden. Das hat aber nichts mit der Erfüllung des Berufs zu tun, sondern das hat mit dem Berufseinstieg zu tun von Menschen, die nicht direkt aus der Uni kommen, ich sag mal, frisch verfügbar und noch biegbar sind. Mhm. Das ist eine ganz andere Frage, aber die, glaube ich, stellt sich für jede Person, die über 40 ist, schon.
Gibt es noch Anschlussberufe, berufliche Aufstiegsmöglichkeiten?
Die Aufstiegsmöglichkeiten hängen davon ab, als was man einsteigt. Also Bildungsreferentin zu sein, jetzt im Sinne von Referentin von Weiterbildung, ist ja schon erstmal eine Referentinnenposition. Wenn man als Referentin einsteigt, ist die Frage, was bietet die Organisation für Aufstiegsmöglichkeiten? Bei uns wäre es allenfalls, also bei uns in der Heinrich-Böll-Stiftung, die Stelle der Personalreferentin, die hätte aber wiederum einen ganz anderen Schwerpunkt, nämlich auch das ganze Arbeitsrechtliche. Das bringt man ja nicht unbedingt mit. Mhm. Das heißt, das empfiehlt sich auch gar nicht unbedingt als nächster Karriereschritt. Und darüber gibt es die Geschäftsführung. Das ist auch nicht unbedingt der nächste Schritt, weil man dafür auch nicht die entsprechenden Voraussetzungen mitbringt. Bei uns ist also bei der Referentin für interne Weiterbildung Schluss. In anderen Firmen kann das anders sein, je nachdem, wie die Weiterbildung dort aufgestellt ist. Je größer die Organisation, desto mehr Zwischenschritte und Zwischenorganisationseinheiten gibt es, wo man vielleicht Abteilungen für Personalentwicklung leiten könnte, wenn es so eine Abteilung gibt. Oder wenn die Firma sehr groß ist, dann gibt es ja sogar mehrere Abteilungen dieser Art, die dann jeweils nochmal Schwerpunktbildung haben. Und dann ist es natürlich möglich, dann wiederum zu so einer Bereichsleitung nochmal aufzusteigen. Mhm. Aber in einer kleinen Firma ist das eher nicht denkbar. Mhm. Wenn man als ich sag mal Projektbearbeitung oder Sachbearbeitung oder Koordinatorin anfängt, ist möglicherweise der Schritt zur Referentin eventuell noch drin. Sollte man bei einer neuen Stelle sich aber auch vorher klar machen, ob das jetzt eine Stelle ist, wo man erstmal bleibt oder ob es eine Stelle ist, wo man auch nächste Karriereschritte sich vorstellen kann. Mhm. Also gibt es nicht in allen Firmen. Ich habe vorhin das Stichwort Praktikum nicht wirklich beantwortet, ja. Fällt mir gerade auf.
Mach es also, kurz, bitte, ja, weil wir kurz. Sind jetzt schon ein bisschen in Zeitdruck.
Ja, nur ganz kurz, wenn es dem dient, wo euer Ziel ist oder ihr Ziel ist, dann ist ein Praktikum sehr sinnvoll. Praktische Erfahrungen an einer Firma zu sammeln und zu merken, wie da die Organisation läuft, wie die Kommunikation läuft, wie die Aufgaben verteilt sind, finde ich total sinnvoll.
Ich habe noch zwei kleine Fragen zum Schluss. Die eine, um den Bogen zum Anfang und auch zum Veranstaltungsthema zu schließen. Man glaubt es kaum, ich weiß es aber, obwohl man das wirklich niemals denken würde, dass du in diesem Jahr dein aktives Erwerbsleben nämlich beendest. Ich gehe davon aus, dass du dir in deiner Tätigkeit eine existenzsichernde Alterssicherung erarbeiten konntest.
Ja, ich kann sagen, dass diese Referentinnenstelle nach einem Tarifvertrag vergütet wird. Also das ist der damals BAT, Bundesangestellten-Tarif, jetzt übergeleitet in den TVÖD, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat sich an diesen Tarifvertrag angeschlossen, nicht in allen Punkten, aber im Rahmen des Tarifs, also in der Lohngestaltung. Und die Referentenstelle wird nach BAT 2a bezahlt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, aber kann man dann nachgucken, was das ist. Bei TVÖD ist es die Entgeltgruppe 13. Ja, das hat sich dann über die letzten 15 Jahre sehr gut bezahlt gemacht. Und das, obwohl ich als Pendlerin unterwegs bin. Ich habe jetzt vor einigen Jahren, als es die Möglichkeit gab, aktiv beschlossen, in das Altersteilzeitmodell einzusteigen. Das heißt, ich bekomme im Moment weniger Gehalt, aber kann sozusagen die Arbeitszeit blocken und beende Mitte des Jahres die aktive Phase und gehe dann in die Freistellungsphase. Deswegen gehe ich erst in 4 Jahren in Rente, aber die nächsten 4 Jahre bin ich dann freigestellt. Ja.
Okay, und die allerletzte Frage, hast du eine Botschaft an unsere Zuhörerinnen? Was würdest du deinem heute 14-jährigen Ich raten, was wichtig ist im Hinblick auf ein ausgefülltes Berufsleben?
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man seine eigene Persönlichkeit erkennt, entwickelt und möglichst viel von den eigenen Bedürfnissen und Wünschen und Träumen und Zielen verwirklicht. Und dafür braucht es immer wieder Reflexionszeiten. Man muss sich fragen, was will ich eigentlich? Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und wo, an welcher Stelle kann ich möglichst viel davon verwirklichen? Und diese Frage stellt sich sozusagen für mich vor der Konkretisierung. Also bevor ich entscheide, welches Studium ich wähle oder nach dem Studium, welche Art von Stelle ich wähle. Ist es mir wichtig, mit Menschen zu arbeiten? Ist es mir wichtig, eher, ich sag mal, in Ruhe gelassen zu werden und möglichst nicht so viel Kontakt zu haben? Gehe ich in technischen Feinheiten auf und finde sozusagen meine Erfüllung in der Erfindung neuer Dinge? Oder brauche ich eher den zwischenmenschlichen Kontakt? Lebensfragen, was ist für mich der Sinn des Lebens? Die finde ich zentral. Und daraus leitet sich vieles ab. Ich habe, als ich im Studium so unglücklich war und nicht wirklich wusste, was ich damit machen sollte, aufgeschrieben, was mir wirklich wichtig ist und welchen Beruf ich haben will, also was dieser Beruf bringen soll. Habe das aufgeschrieben, einem Freund gesagt, der hat sich schlapp gelacht, gesagt, so ein Quatsch, das wird nie was. 5 Jahre später war ich selbstständige Rechtsanwältin, fand diesen Zettel und hakte ab. Ja, ein sinnvoller Beruf. Ich helfe Menschen, ich habe Kontakt mit ihnen. Es ist eine Tätigkeit, die mich erfüllt. Sie ist vielseitig. Ich kann davon leben, also damals konnte ich noch davon leben. Sie macht mir Spaß. Also ich konnte alles abhaken. Und das ist doch das Wichtigste. Und jetzt nach diesen 30 Berufsjahren kann ich sagen, ja, was immer ich gemacht habe, hat sehr viel davon erfüllt. Ich habe das immer sehr gerne gemacht. Ich mache das eigentlich immer noch sehr gerne. Jetzt muss ich gucken, was ich weiterhin sehr gerne mache. Dafür gibt es dann die Ehrenämter. Aber das ist das Zentrale. Man verbringt so viel Zeit seines Lebens im Beruflichen. Für mich ist auch immer wichtig zum Beispiel der kollegiale Zusammenhang. Ich muss ein kollegiales Miteinander haben. Wenn das nicht stimmt, dann ist egal, was ich mache, dann kann ich da nicht bleiben. Wenn der kollegiale Zusammenhang stimmt, dann muss die Tätigkeit auch nicht ganz so toll sein. Kann ich das schon auch aushalten, dass es mal ein bisschen langweilig oder ein bisschen zu anstrengend oder zu stressig, zu hektisch wird. Also ich glaube, man muss immer damit rechnen, man hat Durststrecken, die muss man mit innerer Motivation überstehen können. Und am besten, wenn einem das, was man tut, Spaß macht.
Gut, ich habe ziemlich viel gelernt, ziemlich viel von dir erfahren, was ich noch nicht wusste. Viel erfahren über die Tätigkeit. Ich hoffe, es geht Ihnen genauso. Ich möchte diesen Teil dann erstmal abschließen. Bedanke mich ganz herzlich für das Interview.
Berufe mit Zukunft. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme.